Zur Verführung braucht es Kreativität.
Herzlich willkommen zum Gefühlsecht-Podcast mit
Cesar Trautmann
und Katinka Magnussen und unserem Gast Jana Welch. Herzlich willkommen, vielen Dank für deine Zeit. Du hast schon gesagt, Cesar, heute wird es auf jeden Fall intim.
Ja, das war so meine erste Idee.
Wir kichern schon den ganzen Morgen, denn du bist, wie wir gerade gelernt haben, nicht Sexualtherapeutin, sondern Sexologin.
Genau.
Wir hatten eben schon, ich bin ja großer Fan der ersten Staffel von Sex Education. Mhm. Und du sagtest schon, die zweite darf man auf gar keinen Fall gucken. Die erste fand ich großartig. Ich weiß nicht, wieso ich da hängen geblieben bin. Ja, vielleicht fangen wir mal an. Was hat dich zu dem Thema gebracht? Du bist wahrscheinlich, also in der Schulzeit weiß ich, da bin ich, nach dem Abi war sicherlich meine letzte Idee zu sagen, ich werde irgendwie Sexualtherapeutin. War das schon immer so oder bist du später eingestiegen? Oder?
Ich habe einen ganz eigenartigen Werdegang, weil ich war ja vorher Fernsehproduzentin und habe so Sachen gemacht wie Herzblatt. Und schon da habe ich gemerkt, dass ich wahnsinnig gern mit Leuten arbeite und ich auch eine Fähigkeit habe, dass sich Leute bei mir wohlfühlen. Und dass sie bereit sind, über Dinge zu sprechen, ja, mit denen sie normalerweise nur zu ihrer besten Freundin gehen. Mhm. Und dann hat es ziemlich lang gedauert. Also Sex habe ich schon immer gemacht.
Ja, schon mal eine schöne Voraussetzung.
Ja, das finde ich auch, war immer ein Kleber auch in meiner Beziehung. Und als meine Ehe dann auch nicht mehr so gut funktioniert hat, kam das Thema Sexualität nochmal hoch. Und dann dachte ich mir, wie wichtig ist denn Sexualität in meiner eigenen Beziehung und wie kann ich andere Menschen unterstützen, ihre Sexualität besser zu leben? Und dann gab es diesen neuen Studiengang Sexologie und da habe ich mich beworben und habe den durchgezogen.
Das ist jetzt wie lange her?
Fertig bin ich geworden letztes Jahr, nach 4 Jahren. Also das war ein langer Studiengang. Mhm. Und das ist auch der Unterschied zur Sexualtherapeutin. Mhm. Also es ist, man wird Sexualtherapeutin, indem man meistens eine Ausbildung macht irgendwo. Und Sexologie studiert man. Und es gibt in Deutschland nur 13 oder 14 Sexologinnen. Ah. Mhm. Genau, also die diese lange Ausbildung haben.
Also der Sexualtherapeut ist die kürzere Ausbildung?
Genau.
Im Sinne, wie lange geht das?
Unterschiedlich. Manchmal sind es nur ein paar Wochenenden oder Fortbildungen. Also ganz unterschiedlich. Es gibt da verschiedene Anbieter, aber es gibt in Deutschland erst einen wirklichen sexologischen Masterstudiengang. Ja, das heißt, wir sind die Master of Sexology. Ja, und das ist natürlich immer cool, wenn man zu einer Party eingeladen wird.
Das klingt auf jeden Fall schon mal sehr, sehr vielversprechend.
Du wirst zu einer Party eingeladen und sagst, hier, die Leute, Mama, was machst du denn beruflich? Ich sage, ich bin Sexologin. Und dann wird es interessant.
Wie ist da die Reaktion? Das würde
ja, von bis wahrscheinlich.
Ja. Kommt sehr darauf an, in welchem Stadtteil von Hamburg du dich gerade bewegst?
Ja, die Frauen sind meistens sehr interessiert. Mhm. Und die Männer denken oft an ihre eigene Dysfunktion. Mhm. Und das ist spannend. Die Männer sagen dann, das braucht man doch gar nicht. Ja, bei mir funktioniert ja sowieso immer alles. Mhm. Und später sind es dann genau diese Männer, die sich nochmal bei mir melden oder die dann sagen, ja, ich habe doch nochmal eine Frage, weil das Thema Sexualität doch noch immer ein sehr schambehaftetes Thema ist und viele Leute auch gar nicht wissen, dass es so jemanden gibt wie uns, nämlich Sexologen, wo sie mit ihren Themen hingehen können und wirklich Hilfe bekommen.
Mhm. Ja? Was sind die Themen?
Die Themen sind ganz unterschiedlich. Ich glaube, Thema Nummer 1 ist Lustlosigkeit bei Paaren. Mhm. Also nach einer Zeit merken Paare, naja, da passiert nicht mehr so wirklich viel. Und dann gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie Leute damit umgehen. Entweder sie entscheiden sich, sie haben gar keinen Sex mehr. Oder sie entscheiden sich, sich vorzugaukeln, wir brauchen gar keinen Sex mehr, unsere Beziehung ist auch so gut. Oder sie gehen in eine Außenbeziehung oder sie wechseln den Partner und trennen sich. Und ich glaube, dass wir genau für diese Paare wichtig sind. Weil wenn diese Paare schon vorher zu uns kommen würden, wenn die wissen oder erfahren würden, wie sie ihr Sexleben verändern können, nämlich so, dass es auch noch mit dem Partner Spaß macht, dann hätten wir weniger Scheidungen. Ganz klar.
Aber bei vielen ist doch wahrscheinlich so, es reicht sozusagen, ist es gut genug. Also weil all die anderen Sachen kriegen wir irgendwie ganz gut hin und
Die Frage ist immer gut genug im Vergleich zu was.
Ja, ja, genau, deswegen. Es ist ein Fokus. Wo lege ich den Fokus in einer Beziehung? Mhm. Also wenn wir 100% haben, dann können sich die Paare überlegen, wo ist mein Fokus? Meistens verschiebt sich der Fokus. Nach einer Zeit haben wir dann so 80% normales Leben, Alltag, Kinder, das funktioniert super. Und je schlechter oder je langweiliger der Sex wird, desto größer wird natürlich auch der prozentuale Anteil für alle anderen Dinge. Genau. Alltag, Essen, Haus bauen, Villa kaufen,
Karriere.
Karriere. Also es findet, die Leute finden sich damit ab.
Das meine ich mit dem, es ist genau. Gut genug. Sie finden und das ist eben ein Thema, was auch nach wie vor, du nanntest das jetzt Scham, besetzt, aber es ist eben nach wie vor noch nicht so groß, in dem, darüber sprechen wir jetzt mal. Ne? Auch so mit unseren Freunden oder...
weil die Leute, und das erfahre ich immer wieder, und zwar altersunabhängig, haben wenig Werkzeuge zur Hand. Also wenn die Waschmaschine kaputt ist, dann rufen sie einen Klempner. Mhm, klar. Ne? Wenn das Sexleben nicht gut ist, dann, wen rufen sie dann an? Mhm. Dann ist es irgendwie sowas, was sie hinnehmen. Die Waschmaschine wird repariert. Aber das Sexleben, das wabert da so vor sich hin.
Wie wichtig ist das Sexleben in der Beziehung? Du sprachst eben von Klebstoff in einer Beziehung.
Weißt du, ich glaube, eine Beziehung steht auf zwei wichtigen Säulen. Die eine Säule ist wirklich unsere Sexualität, die Erotik, das Geheime, das Spannende. Und die andere Säule ist die Liebe und die Zärtlichkeit. Und wir brauchen beides, also Liebe, Zärtlichkeit, Alltag teilen, sich kümmern und so weiter, das ist absolut wichtig. Aber das Haus kippt in dem Moment, wo die Sexualität vernachlässigt wird. Und dann wird es interessant, was macht das Paar dann?
Was heißt vernachlässigen eigentlich?
Ja, auch das ist, weißt du, das ist ja unterschiedlich. Jedes Paar hat natürlich auch einen anderen Sexdrive und jedes Paar entscheidet für sich in dieser Paarbeziehung, wie viel Sex brauchen wir denn überhaupt. Und das Wichtige ist, finde ich, nur, dass man sich austauscht und dass man sagt, okay, wir leben keine passive Sexlosigkeit, sondern wir leben eine aktive Sexlosigkeit. Wir besprechen das. Und ich erlebe aber viele Paare, die darüber gar nicht reden. Das heißt, es wabert so vor sich hin. Die gehen ins Bett miteinander. Ja, der eine meist schon später, weil er hat Sorge, dass der andere vielleicht Sex haben möchte. Und dann liegen die beiden dann im Bett.
Wird noch beide das Buch aufgeschlagen.
Ja, und beide denken sich so, ja, wir müssten ja mal wieder. Jetzt haben wir schon so lange keinen Sex mehr gehabt. Vielleicht ist unsere Beziehung nicht in Ordnung.
Aber eigentlich bin ich müde.
Eigentlich bin ich müde, aber vielleicht hat er Druck. Ja, auch sowas Komisches. Vielleicht hat er Druck. Und wenn er denn nicht los wird, dann sucht er sich vielleicht jemanden anderen. Weil ich bin ja verantwortlich dafür, dass er sein Ejakulat los wird. Und da gibt es ganz interessante Konstellationen. Wenn aber das Paar entscheidet zu sagen, hey, ich fühle mich, also die gehen auch ins Bett und der eine sagt, oh, wir sollten mal wieder Sex haben, aber ich fühle mich so gar nicht danach. Und der andere sagt, oh toll, dass du das sagst, weil ich bin auch so müde. Dann erheben wir diese Sexlosigkeit in einen, finde ich, sehr bewussten Zustand. Und dann ist es auch okay, wenn die beiden entscheiden, wir möchten keinen Sex haben. Momentan, eine Zeit lang, vielleicht haben sie Stress, whatever. Aber sie besprechen es. Weil ich bin nicht dafür da, den Leuten zu sagen, wie viel Sex sie haben müssen. Das muss jeder für sich entscheiden. Aber wenn Sie ein Thema haben oder wenn Sie wissen wollen, was man vielleicht anders machen kann, spannender, aufregender, was Neues erleben, dann sind Sie bei mir an der richtigen Stelle. Aber auch Frauen, weil du vorhin fragtest, auch Frauen, die, ich sag mal, Orgasmus-Schwierigkeiten haben, die gerne mal erleben möchten, wie wäre es denn, wenn ich durch Penetration kommen kann? Ja? Weil viele Frauen können nicht durch reine Penetration kommen. Oder aber Männer, die immer zu schnell kommen, die leiden ja auch, oder Männer, die keinen mehr hochkriegen, die schon so viel Panik haben vor einer sexuellen Begegnung, weil sie Sorge haben, dass ihr bester Freund nicht funktioniert. Mhm. Was machen die? Die vermeiden Sex. Mhm. Das heißt, wir haben viele erfolgreiche Männer, auch in dieser Stadt, die Sex vermeiden. Einfach, weil ihr Ding nicht funktioniert.
Und weil sie keine Hilfe holen.
Weil es gibt ja Hilfe. Ja, aber natürlich gibt es Hilfe. Mhm. Aber sie müssen sich trauen, darüber zu sprechen. Sie müssen sich zutrauen.
Hilft das alleine schon oder wo liegen die Ursachen dann?
Unterschiedlich. Also ich schicke die Männer gerne erstmal zum Urologen, um zu gucken, haben die irgendeine physiologische Störung? Ist irgendwas, irgendeine Arterie oder gibt es irgendwie Bluthochdruck, bla bla bla. Es gibt ja für, ich bin kein Arzt. Mhm. Das heißt, das lasse ich gerne einmal abklären. Wenn der Urologe aber sagt, ja, Herr so und so, bei Ihnen ist eigentlich alles in Ordnung. Ne?
Die Leitung ist frei.
Ja, die Leitung ist frei, da geht was. Und er erlebt es aber doch immer wieder, diesen Performance-Druck, den die Männer im Bett haben. Das können wir Frauen uns zum Teil gar nicht vorstellen. Ja. Wir müssen, nur feucht werden und wir können uns helfen. Mhm. Wenn wir nicht feucht werden, können wir Öle, Pillen, können wir alles Mögliche machen. Aber Männer, bei denen der Freund nicht steht, die haben ein Thema.
Sichtbar.
Das ist sichtbar. Und dann liegen die da. Und sonst läuft ja alles super. Die führen Unternehmen. Das ist, ja, die entscheiden über Milliarden. Und im Bett können sie in Money stehen. Und das macht was mit den Männern. Ja, hier ist jetzt ein bisschen Schweigen in der Runde.
Nee, absolut nicht.
Ja, also das ist echt hart. Also eben nicht hart, sagen wir mal so. Ja.
Genau, dann kommen die zu dir.
Dann kommen die zu mir im besten Fall, genau.
Genau. Mhm. Und kommen die dann alleine oder kommen die mit ihren Partnerinnen?
Und vor allen Dingen kommen die, so wie ich das jetzt verstanden habe, 50-50. Also es kommen dann wahrscheinlich nicht nur Frauen, sondern auch Männer. Da ist es sehr gemischt oder ist es doch eher Frauen?
Unterschiedlich. Also ich habe sowohl Männer als auch Frauen als auch Paare. Und es ist, momentan habe ich mehr Paare. Ganz eigenartig, aber eine Zeit lang hatte ich nur einzelne Männer. Unterschiedlich. Und ja, die kommen dann zu mir und die erleben mich in einer, oder die erleben, dass es ganz einfach sein kann, darüber zu sprechen. Und in dem Moment, wo sie einmal darüber sprechen, löst sich schon mal was. Oh wow, ich kann darüber reden. Mhm. Ah, die verurteilt mich nicht. Ich brauche mich gar nicht schämen. Auch viele Männer.
Wieso können wir darüber nicht reden?
Weil für die Männer ist Performance ein Ausdruck ihrer Männlichkeit.
Und die Frauen?
Für die Frauen ist es was anderes. Es ist interessant, was du fragst, weil für die Frauen ist meist das Wichtigste, sich begehrt zu fühlen. Ah. Wenn Frauen sich in einer Paarbeziehung nicht mehr begehrt fühlen, nicht mehr als Frau gesehen fühlen, dann verkümmern sie und werden unglücklich. Klar kann man dann sagen, ja, jede Frau ist für sich verantwortlich und wir können uns selber schön und begehrenswert finden. Und das ist auch ein großer Teil. Wenn du dich selber als Frau schön begehrenswert fühlst und ich sag mal, deine Vulva bewunderst und sagst, oh, wie schön ist die, ja, und was für eine Blume ich da habe, oh, wie gut es sich anfühlt, ja, dann bin ich schon sehr viel selbstbewusster. Und wenn dann ein Mann mal eine blöde Bemerkung macht über mich, dann ist es okay, weil ich weiß ja, wie schön ich bin.
Werden wir da mutiger? Also so, ich sag mal, ich denke jetzt gerade an unsere Freunde von dem Hexenladen, die Spirituelles verkaufen, also Steine und so weiter. Und die erzählte mal, die Gründerin dort, dass vor 15 Jahren sind die Leute bei ihr gar nicht, haben sich gar nicht reingetraut. Also nur mit Hoodie runter. Und das hat sich gewandelt. Also heute wird da ein- und ausgegangen. Wie anders ist das? Beobachtest du das auch, dass wir mutiger werden, über die Themen zu sprechen? Oder?
Ich glaube schon. Also ich glaube vor allen Dingen die jüngere Generation, also die Frauen bis 30, würde ich sagen, die haben einen anderen und haben einen anderen Bezug schon zu ihrem Genital.
Aber leichter oder
leichter,
besser? Weil ich finde, der Perfektionswahn, dem die heute so unterliegen durch das ganze Social Media und ich weiß nicht wie, den finde ich ja noch, also stelle ich mir zumindest noch anstrengender vor, als das jetzt vielleicht bei uns früher war.
Anders
also wir beide sind
vielleicht
ungefähr gleich alt. Bei uns war ja eher noch so dieses, es wird eben gar nicht drüber gesprochen.
Ja, man hat es ja auch nicht gesehen, ne?
Man hat es auch nicht gesehen und war auch
von
ein bisschen,
Haaren.
Ja, tut man nicht. Genau, und das ist noch ein anderes Thema.
Überleben mal.
Auch schön, genau.
Ja, das war ganz anders. Ich habe meine Mutter mal gefragt, ja, Mama, wie sieht denn deine Vulva aus? Ja, wo soll ich das wissen? Ja. Deine Haare. Mhm. Also, da hat sich was geändert und ich gebe dir schon recht, dass durch den Pornokonsum, und Frauen schauen ja fast genauso viel Porno wie Männer. Mhm. Da wird
Frauen
uns,
schauen genauso viel Porno wie Männer?
Ja, fast genauso viel.
Interesting.
Interesting, finde ich auch.
Ja. Mhm. Und klar gibt es viele Vulven, die aussehen wie von einer 13-Jährigen. Ja? Aber es gibt auch genauso gut andere Pornos, wo die Vulven wunderbar weiblich sind. Ja? Und viele Frauen denken oder haben ein ein falsches Bild, wie eine Vulva zu sein hat. Und können sich mit ihrer gar nicht befreunden. Und dann fragst du ja, wie sieht denn deine aus? Und würdest du deine Vulva im Fundbüro finden?
Auch eine schöne Frage, habe ich mich noch nie gefragt.
Also ich würde sagen, es kommt auf den Blickwinkel drauf an.
Auch das. Und dann sagen die Frauen manchmal, nee, ich nicht, aber mein Freund.
Ja, das ist schade eigentlich.
Mhm. Und denn? Ja, aber total spannend. Und nochmal die Frage, wo kommen wir her? Also wie sind wir geprägt?
Genau. Da hatten wir mal kurz gesprochen. Genau. Das ist ein spannendes Thema, weil ihr müsst euch vorstellen, da liegt so ein kleiner Junge auf dem Wickeltisch, ne, mit einer Erektion, mit einer kleinen.
Mein Sohn ist 2,5, meine Tochter ist 5. Mhm.
Genau. Und dann sagt die Mami, oh, guck mal, oh, wie süß, der Pimmelmann, ne, schon ganz groß. Ja, die Mami ist alle ganz stolz. Mhm. Ja, alle, guck mal und guck mal und guck mal. Und jetzt liegt im gleichen Alter die Tochter auf dem Wickeltisch, mit ihrem Scheidilein. Ne? Da sagt die Mami nicht, oh, hast du ein schönes Scheidilein. Mhm. Und damit fängt schon an. Das heißt, die Jungen bekommen viel mehr Aufmerksamkeit für ihren Pimmel da, wenn sie klein sind. Und wenn sie sich dahin fassen, dann ist es für viele Mütter so, naja, der fasst sich dahin, weil der Mann fasst sich da einfach hin. Mhm. Aber wenn die kleine Tochter hinten im Kindersitz sitzt und anfängt, sich an ihrer Vulva anzufassen, dann reagieren viele Mütter, nicht alle Gott sei Dank, aber viele Mütter würden anders reagieren. Hör auf, dich da anzufassen, das macht man nicht. Auch schön, fass dich nicht da unten an. Mhm. Unten, wo ist unten? An meinen Füßen. Das regt mich ja, das ist ja total mein Thema, es mich so aufregt, dass Mütter nicht in der Lage sind, viele Mütter, darf ja nicht alle, aber viele Mütter sind nicht in der Lage, das Körperteil des weiblichen Genitals gegenüber ihren Töchtern zu benennen. Das ist eine Vulva.
Oder das, wie auch immer.
Nein, es ist eine Vulva. Mhm. Nicht, also so. Da bin ich ganz rigoros. Nein, es heißt Vulva. Du sagst ja auch nicht zum großen C irgendwas anderes.
Okay.
Mhm. Also es ist die Vulva und es ist der Penis. Punkt. Mhm. Und wenn Kinder nicht lernen, wie ihr Genital heißt, dann ist das oft für spätere eine harte Aufgabe, sich das zu erarbeiten. Das ist dann da unten rum. Mhm. Da unten im Loch oder wo Pipi rauskommt. Auch schön. Mhm. Nee, da kommt kein Pipi raus. Also ich habe auch eine Frau als Kundin, die hat mir gesagt, ja, sie sagt zu ihrer Tochter, da unten, wo es Pipi rauskommt. Wirklich, also nein. Aber dieses Kind wird das verbinden. Für dieses Kind wird später da unten rum auch der Platz sein, wo Pipi rauskommt. Mhm. Also es braucht meiner Meinung nach wirklich ein Erwachen der Mütter und ihren Töchtern dieses Selbstbewusstsein mitzugeben, sagen, das ist deine wunderschöne Vulva. Mhm. Punkt.
Also nicht nur das ist ja sonst im Außen eben auch schön oder mit all dem anderen, was Frauen oder Mütter ihren Töchtern mitgeben können. Total. Väter ja genauso, dieses, was alles schön an dir ist oder was du für Qualitäten hast.
Ja.
Und das mal so mit zu integrieren,
genau,
ist noch echt neu.
Ja, und ich habe dann erlebt, eine kleine Tochter von einem Sexologen, die war in so einem Rucksack, weißt du, hinten drauf, in so einem beingespreizten Rucksack. Und nach anderthalb Stunden Wandern sagte dieses Mädchen, ah, Papi, mir tut meine Vulva weh. Ja, wie toll ist das denn?
Also das Wort werde ich auch neu integrieren. Bei uns, also ich habe, Cisa hatte das im Vorfeld erzählt, dass ihr gesprochen hattet. Und gerade bei kleinen Kindern sind natürlich meine Alarmglocken erstmal angegangen. Ich habe das nie so erlebt mit unserem Sohn, muss ich sagen, dass ich irgendwie das so ihn gefeiert habe und unsere Tochter nicht. Mhm. Das ist schon gleich. Ich sage nicht Vulva, wir sagen Schniepi und Muschi, aber das von Anfang an. Aber das Wort Vulva werde ich dann nochmal mit neu in die Runde aufnehmen. Ich habe mich eher gerade gefragt, wie ist Sexualität in meiner Familie gelebt worden früher? Wie waren meine Eltern mit uns als Kindern? Wie will ich, was das Thema angeht, mit meinen Kindern sein? Und wann ist überhaupt der Zeitpunkt da, dass, also gefühlt, als unser Sohn geboren wurde und unsere Tochter war 2,5, die kam rein, hat gesehen, ah, da ist irgendwie anders, die hat den Schniepi oder Penis dann gesehen und war so, ja, das ist keine Konkurrenz für mich. Und seitdem war das Thema auch irgendwie ja, nicht mehr so da, weil ich aber auch gefühlt haben wir vielleicht einen ganz offenen Umgang, würde ich denken. Bei anderen Familien höre ich das öfter mal. Ich weiß, Kathi hatte das in unserem Podcast auch erwähnt, dass die Tochter irgendwann feststellte, dass die beiden Jungs eben anders waren und mehr in Anführungszeichen konnten oder was anderes konnten. Und bei uns ist jetzt natürlich gerade so Thema windelfrei. Der Junge kann an den Baum pinkeln, das kann das Mädchen nicht. Jetzt frage ich mich, wann fängt man an mit dem Thema? Früh. Eigentlich von Anfang an?
Eigentlich sehr früh, weil wir kommen ja alle schon als sexuelles Wesen zur Welt. Also die haben festgestellt, dass schon in den ersten 24 Stunden nach der Geburt wir eine Entladung haben.
Entladung von?
Ja, also kein Orgasmus wie wir Erwachsenen natürlich nicht, das sind Babys, aber eine physiologische Entladung. Okay. Frag mich jetzt nicht weiter dazu, weil ich es nicht genau weiß. Aber ich fand, es ist mir so hängen geblieben, weil ich mir dachte, wow, ja klar, die fassen sich natürlich, die Babys fassen sich ja schon im Mutterleib an und erleben das als ein schönes Gefühl. Mhm. Und wie wir später unsere Sexualität leben, in welchem sexuellen Modus, das erkläre ich euch gleich, hängt auch damit zusammen, wie wir unsere frühe Sexualität leben.
Ja, klar.
Also,
ab wann beginnt die Sexualität?
Ab null. Geboren. Ab schon
in der Schwangerschaft. Über dieses Taktile, weil das ist ja unbewusst. Erstmal oder überhaupt ist es ja dieser Kontakt in diesem warmen Wasser sozusagen schwimmen. Das heißt, du bist ja immer angefasst, in Anführungsstrichen.
Genau. Und natürlich fassen sich Babys im Mutterleib auch an ihren Genitalien an. Und das fühlt sich schön an.
Und alles eben unbewusst.
Ja, auch natürlich oral und sich den Finger in den Mund stecken.
Zur Beruhigung.
Ja. Und, absolut. Das ist ja das Tolle. Wir sind von Anfang an sexuelle Wesen. Mhm. Das entsteht nicht auf einmal.
Nee.
Wir sind es. Wir haben es in uns. Alle.
Aber es ist dann eben die Frage. Also was
wie
passiert?
Entwickelt sich das?
Genau, wie entwickelt sich das?
Geht die sexuelle Reise los? Das heißt, wie sind wir geprägt? Was sagen unsere Eltern? Wie reagieren unsere Eltern? Wie viel Scham gibt es in der Familie? Wird über Sexualität überhaupt gesprochen? Wenn ja, wie? Was passiert, wenn Kinder beim Masturbieren oder Jugendliche dann beim Masturbieren erwischt werden? Wie reagieren die Eltern darauf? Und das ist ein Erlebnis, das höre ich immer wieder in der Praxis. Ja, meine Mutter hat mich beim Masturbieren erwischt, es war mir so peinlich und von da ab musste es ganz schnell gehen bei mir. Und daraus entwickelt sich manchmal eben auch, oder entwickeln sich Männer, die sehr schnell kommen. Mhm. Weil die gelernt haben, das muss schnell gehen. Ja, wir haben Muster, die wir uns aneignen in unserer sexuellen Reise und die nehmen wir erstmal so mit.
Und wie war das bei dir zum Beispiel? Du hast, glaube ich, zwei Schwestern.
Nee, ich habe eine Schwester und einen Bruder.
Ach so.
Und ich bin die Jüngste.
Ja, das kann ich erinnern.
Mhm. Bei uns zu Hause wurde über Sexualität geredet. Mein Vater war ja Jahrgang 22, der ist immer gleich ins Büro gegangen. Es war ihm so ein bisschen unangenehm, wenngleich ich ja jüdisch bin und auch im Judentum Sexualität kein anders gelebt wird als im Christentum.
Mhm.
Ja, also auch in der Tora steht geschrieben, der Mann soll ja seine Frau später oder mindestens einmal die Woche befriedigen. Und wenn er das nicht tut, darf sie sich auch trennen. Also Sexualität im Judentum ist ein Thema. Mhm. Nicht, dass ich religiös aufgewachsen wäre, aber bei uns gibt es ja auch keine Himmel und Hölle so in dem Sinn und keine, dass man sich dafür schlecht fühlen müsste.
Ich Sünde, glaub, keine Sünde?
Nicht wirklich, nee. Also ich bin zumindest so nicht groß geworden. Ja. Und
also es wurde drüber gesprochen, immerhin.
Ja, es aber wurde so drüber gesprochen und meine Mutter lief auch immer nackt rum.
Ah ja.
Mehr oder weniger, glaube ich. Also ich habe sie oft nackt gesehen. Dann hat sie immer so ein Spray gehabt und hat sie sich da unten, jetzt sage ich auch schon da unten, eingesprüht. Ja? Und dann dachte mir, was macht sie denn da? Und das hat mich schon auch geprägt, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Also dieses Sprühen, wenn du mal heute in so einen Butni gehst, dann siehst du ja ganz viele Produkte für die Frau.
Intimsprays,
Intimpflege, BH-neutral, weißt du, Teufel, was es alles gibt. Und dann habe ich mir gedacht, was gibt es denn für den Mann? Schaftpflege? Nee, gibt es nicht. Wäre mal eine Idee. Ne? Gibt es nicht. Und das finde ich eigentlich eine Frechheit. Warum gibt es für Männer nicht auch sowas? Weil wir Frauen brauchen eigentlich nur Wasser. Mhm. Wir brauchen nichts anderes.
Aber wer kauft denn Intimpflege? Also ich meine, welche Männer haben denn, also wenn wir Frauen da 20 verschiedene Cremes auch fürs Gesicht stehen haben, haben die Männer meistens, wenn überhaupt, eins.
Oh, da habe ich andere Erfahrungen. Aber
gibt's auch andere Männer.
Ja.
Aber so überhaupt, dass Frauen glauben, dass ihre Joni komisch riecht, das ist ein Thema. Wenn du glaubst, dass deine Joni komisch riecht, dann wirst du niemanden dran rumlecken lassen. Um das mal ganz deutlich zu sagen. Weil du dich schämst. Weil
bitter.
Du dich, ja, das ist dann echt bitter. Ja, und dann sagen die das aber nicht oder gehen nicht ins Bad, weil sie sich unwohl fühlen, sondern sie schubsen den Mann weg.
Oder kaufen Intimspray. Also, ich kann mich schütteln.
Ja, sie schubsen sie eher weg oder sie drehen sich weg. Und der Mann fühlt sich dann, weil es wird ja nicht kommuniziert im Bett oft. Also ich erlebe Paare, die sonst ganz viel sprechen. Und dann gehen die ins Bett und dann hören die auf zu reden. Da weiß keiner wirklich genau, was der andere möchte. Also, wenn ich Paare so frage, wo ist denn deine, oder wo sind, könntest du eine erotische Landkarte deines Partners malen? Was mag denn dein Mann? Oder wo kannst du ihn, oder wie kannst du ihn verführen? Kommen wir zum nächsten wichtigen Thema. Verführen. Die schauen mich immer an wie ein UFO. Wann hast du das letzte Mal deinen Mann verführt? Jetzt kann man mein Gesicht nicht sehen. Aber
wir sehen es. Oh.
Spannend.
Ja, wie soll ich den verführen? Sollen wir jetzt das zukaufen oder was? Also,
eine Möglichkeit.
Ja, zum Beispiel. Also Verführung ist was ganz, ganz Wichtiges. Weil wenn wir nicht verführen...
Verführt nur die Frau oder
Nein.
verführt auch der Mann?
Nein, der Mann verführt auch.
Würde ich auch sagen.
Natürlich. Beide verführen. Aber beide wissen oft nicht, wie man verführen könnte.
Wie könnte man verführen?
Na, das frage ich jetzt mal euch, weil ich weiß es.
Ich hätte da auch die eine oder andere Idee, aber...
Ich glaube, dass das am Anfang läuft es ja automatisch.
Ist es so?
Würde ich jetzt mal.
Aber was ist da am Anfang?
Na, da prickelt es natürlich und da ist irgendwie ein Feuer und...
Aber so nicht die Verführung.
Nee, aber die macht es dann leichter oder die wandert dann automatisch dahin, würde ich sagen.
Zur Verführung braucht es Kreativität.
Ja.
Ja, wir müssen ins Gefühl kommen. Wir sind nicht in unserem analytischen Verstand.
Mhm.
Und dann wird es eben interessant. Wie viel Kreativität bringen wir auf oder sind wir bereit, noch in langen Beziehungen zu investieren?
Mhm.
Und lohnt sich denn unsere Verführung überhaupt? Wir fangen ja an abzuwägen.
Spannend.
Was erwartet mich denn, wenn ich verführe? Schon wieder der langweilige Sex? Oh, geil. Kenn ich schon. Macht immer das Gleiche. Schon seit Jahren. Also so aus seinen Mustern rauszutreten und sich was Neues zu erarbeiten als Paar, das ist spannend. Aber auch da braucht es immer wieder den Fokus auf die Sexualität. Ja, ich möchte was verändern, ich möchte was Neues machen. Und ich bin überhaupt in der Lage, über meine Fantasie zu sprechen. Welche Möglichkeit hätten wir als Paar, was zu verändern? Und Veränderung beginnt immer da, wo ich in der Lage bin, darüber zu reden. Sonst verändert sich nichts. Sonst bleiben wir stecken.
Genau.
Ja. Und zu sagen, hey, ich finde die Stellung langweilig oder ich finde, wie du mich leckst, gefällt mir überhaupt nicht. Ich fühle da gar nichts. Wie du mich berührst, gefällt mir überhaupt nicht. Ich möchte, und dann wird's, ja, und dann ist ganz wichtig, das nur zu sagen, bringt uns nicht weiter. Sondern ich frage dann immer, okay, das möchtest du nicht. Aber was möchtest du dann? Also auch die Möglichkeit dann aufzuzeigen. Da braucht es aber eigenverantwortliche Menschen, die wissen, was sie möchten. Weil wenn ich zu meinem Mann sage, ja, ich möchte nicht, dass du mich da so leckst, dann fühlt er sich von mir zurückgewiesen und macht es vielleicht nie mehr. Wenn ich ihm aber sage, im Sandwich-Feedback, ja, das hast du schon ganz fein gemacht.
Oh Gott, ja, das Shit-Sandwich, ja, von Helge.
Genau. Das hast du schon super, fühlt sich schon ganz schön an. Aber ich glaube, es fühlt sich noch schöner an, kannst du es mal so und so probieren. Mhm. Ah, okay. Und je länger eine Beziehung dauert und je weniger eine Beziehung von Anfang an miteinander über Sexualität spricht, desto schwieriger wird es. Und dann ist ganz gut, wenn eben jemand von außen kommt und sagt, hey, wie schaut es bei euch aus? Was mögt ihr denn? Was mögt ihr nicht? Welche Fantasien habt ihr?
Sind das Fragen, die du in einem ersten Gespräch stellen würdest?
Ja.
Aber wie so Sachen, also, ne? Ich bin ziemlich sicher, ich sitze nächste Woche mal aus reinem Interesse bei dir auf dem Sofa. wie läuft so ein Erstgespräch ab? Was sind Fragen?
Ich glaube, im ersten Gespräch geht es ja erstmal immer darum, Kontakt zu bekommen. Mhm. Ja, dass der andere sich wohlfühlt, dass der andere weiß, hey,
da ist... Ich kann über meine Themen sprechen.
Ja, und die verurteilt mich nie. Mhm. Also egal, was man mir erzählt, für mich ist alles gut. Mhm. Also ich habe interessanterweise auch in mir drin niemals das Gefühl gehabt, ups, ich kenne es nicht. Und ich weiß nicht, vielleicht macht mich das auch zu einer guten Sexologin, weil ich das nicht kenne. Also mir kann wirklich jeder alles erzählen.
Mhm. Ja, das ist vielleicht für alle, die dich jetzt nur in Anführungszeichen hören können. Du strahlst eine unfassbare Ruhe und Gelassenheit aus.
Ja, es ist so, weißt du, der Metzger redet über die Wurst und ich rede über Sexualität. Für mich ist es mein Daily Business. Mhm. Für mich ist das normal. Für mich gibt es keinen Charme, für mich gibt es keinen, das macht man nicht, oder, sondern ich höre mir das an und ich habe schon Verständnis, weil ich weiß, dass ganz viele Menschen Themen haben und jeder hat ein sexuelles Thema. Ich auch. Mhm. Ich habe auch ein sexuelles Thema. Wir sind doch alle noch nicht fertig, Gott sei Dank. Weil wenn wir es wären, dann wäre Sexualität langweilig. Ja. Genau. Was kann ich Neues? Wo gehe ich an meine Grenze? Das fühlt sich komisch an. Aber ich probiere es mal aus. In Vorsicht, in Achtsamkeit und in Konsent. Also ich finde, wir können alles ausprobieren, wenn wir im Konsent sind. Wenn es Absprachen gibt mit dem Partner.
Du sagtest eben, du sprachst über deine Klienten, oder wie heißt es bei dir, die kommen. Welche Altersgruppen sind das? Also ist das von bis?
Von bis. Ich habe ganz junge Leute und der Älteste, der bei mir war, der war großartig. Der war 91.
Wow.
Der hat sich aus einem kleinen Dorf, 400 Kilometer südlich von Hamburg, auf den Weg gemacht. Mit dem Bus, mit der Bahn, mit dem Taxi, um dann vor meiner Tür im Frack zu stehen.
Nein.
Doch.
Wow.
Mit Hut, Zylinder und Stock. Und ich mache die Tür auf, der kam kaum die Treppe hoch. Ich mache die Tür auf und denke mir, wow, mein Gott. Wenn du mit 92 noch daran glaubst, deine Sexualität verändern zu können, hast du alles richtig gemacht in deinem Leben. Und ich ziehe meinen Hut vor Demut vor solchen Menschen.
Wahnsinn, the sky is the limit.
Ja.
Und wie oft kam der dann?
Also wie oft er zu Hause kam, weiß ich natürlich nicht. Doch, das weiß ich ehrlich gesagt. Ja. Er kam zu mir 4-mal und auch seine Frau, die 25 Jahre jünger war als er.
Okay.
Und ich fand, das war für mich sehr bewegend.
Ja.
Weil ich mir dachte, ach, alles hat sich gelohnt, wenn jemand nach Hause geht mit einem neuen Wissen. Und die Klienten, die von mir weggehen, ich glaube, das ist mir auch wichtig, denen geht es besser. Also bei mir geht keiner raus und er fühlt sich schlechter. Der ist vielleicht ein bisschen aufgerüttelt oder da hat was Neues erfahren, aber denen geht es besser.
Aber es geht ja, glaube ich, immer besser, wenn man sich getraut hat, Hilfe zu holen. Also, und je schambesetzter so ein Thema ist, desto besser fühlt man sich, wenn man sich einmal irgendwo hingetraut hat und gesagt, hups, ich komme hier übrigens nicht weiter und kann hier mal einer helfen. Und
ja, weil ich denke mal, Paarbeziehungen, die lange Zeit miteinander verbracht haben und die wenig Sexualität leben, die hängen sich an anderen Dingen auf. Also,
was heißt aufhängen?
Naja. An dem Mülleimer, der nicht draußen ist.
Ach so, genau, weil das wäre tatsächlich auch noch eine Frage, dass es für was anderes häufig steht. Also wenn es weniger Sex gibt.
Wenn du tollen Sex hattest, dann sagst du nicht zu deinem Mann, träum mal den. Und oder regst dich auf, wenn er die Sachen nicht erledigt hat. weil der war so gut, es war so schön.
Und der Rest ist dann egal.
Oder du siehst eher drüber wie hinweg. Also, ja klar, ich weiß nicht, wie es euch geht. Also, wenn man schöne sexuelle Erlebnisse hat mit seinem Partner oder mit wem auch immer, das ist inspirierend. Das ist, ja, man fühlt sich einfach
lebendig.
Lebendig, ja.
Und andersrum, wenn man es nicht hat?
Ja, außerdem ist es gut für die Haut.
Das glaube ich für alles gut.
In meinem Alter ist es schon wichtig.
Das wollte ich jetzt gerade mal, also wir sind ja ein bisschen vom Alter her anders gelagert. Mhm. Was sind jetzt zum Beispiel bei mir kleine Kinder, was sind da die Themen? Ah. Was sind bei euch die Themen?
Also Sex, wenn die Kinder gerade geboren sind zum Beispiel, oder Sex in der Schwangerschaft, Sex nach Geburt. Ich habe jetzt im Juni kommt im Elternmagazin genau darüber einen Artikel von mir. Da geht es eben Sex mit kleinen Kindern. Da stellen sich natürlich ganz andere Fragen. Ja, was mache ich denn zum Beispiel?
Sex, wenn man kleine Kinder hat.
Ja, was mache ich denn, wenn dann mein Kind reinkommt auf einmal, wenn ich Sex habe? Oder wie kann ich mir dieses kleinen Sexinseln bauen als Paar? Und oft ist es ja so, dass die Frauen und manchmal eben auch die Männer ihr Zärtlichkeitsbedürfnis durch die Kinder stillen. Mhm. Weißt du, der Mann sitzt daneben, die Frau betüttelt die ganze Zeit das Kind wird gestreichelt, ja, genährt am Busen, wo er vorher hing, und auf einmal ist es nicht mehr, und das Kind schläft dann auch noch im Bett. Ja, und dann wundert man sich. Du
verziehst die Augen gerade.
Ja, geht gar nicht, meiner Meinung nach. Es sei denn, das Kind hat irgendwas, aber ich persönlich halte nichts davon, Kindern im Bett. Also wenn man, es sei denn, man ist in der Lage, Sexualität auch außerhalb des Bettes zu leben. Ja? Aber meistens erlebe ich Paare, die zu mir kommen, die keinen Sex mehr haben und kleine Kinder, dass die kleinen Kinder im Bett schlafen. Mhm. Und ja, das verändert die Sexualität. Sorry.
Ja.
Wer setzt sich denn da? Wer stöhnt denn wirklich laut im Bett, wenn das kleine Kind mit 3 immer noch im Bett schläft? Mhm. Weiß ich, wie du das siehst.
Ziemlich genau so. Also sogar so, dass unsere Kinder schlafen nicht in unserem Bett. Mhm. Beziehungsweise sie schlafen in unserem Bett, wenn sie krank sind.
Ja, das ist auch ein anderer Umstand.
Aber ich muss schon sagen, dass das für mich sehr schwierig war, wenn die Kinder auch alleine im Nebenzimmer waren. Ich habe dann das Gefühl, ich kann mich nicht so fallen lassen oder gehen lassen, wie ich das vielleicht gerne normal tun würde.
Ja, das kann ich auch noch sehr gut erinnern. Also, und ich würde das aber nochmal unterscheiden, eben wenn du einen Säugling hast, also kann ich zumindest erinnern, war ich auch nur mit diesem Säugling komplett beschäftigt und habe an nichts anderes gedacht. So, aber dann geht es ja irgendwann um das Loslassen, um das Abstillen. Und dann, wie komme ich da wieder hin, dass ich tatsächlich auch eine Frau bin? Beziehungsweise meinen Mann oder meinen Partner habe.
Ich habe das Gefühl, dass ich wirklich nach den, also für mich gibt es so ein bisschen Sexualität vor den Kindern und danach. Also ich finde, ich hab mich vielleicht nicht verändert, aber ich habe definitiv andere Seiten an mir kennengelernt oder gesehen oder Bedürfnis oder anderes gefühlt. Ich weiß nicht genau, was da, ich versuche das noch rauszufinden.
Ja, aber ich glaube nicht in Therapie. Ich würde dich natürlich jetzt fragen, ja, was fühlst du anders, nach der Geburt der Kinder? Was hat sich verändert wirklich?
Na, ich glaube schon, dass ich dass ich meinem Genital oder meiner Vulva natürlich ganz anders begegnen kann als vorher oder das tue, weil da einfach so viel passiert ist.
Wie begegnest du ihr?
Ja, gute Frage. Ich sehe sie vielleicht zum ersten Mal. Ja. Das war vorher vielleicht anders.
Also ich glaube, der Kontakt zur eigenen Vulva und zur eigenen Vagina ist der Schlüssel.
Okay.
Sich selber schön zu finden, unten herum, an der Vulva und also das, was man sieht, ist die Vulva. Alles, was innen drin ist, die Vagina. Das soll man an dieser Stelle sagen.
Haben wir das nochmal gelernt?
Es gibt für alle viele Worte, also wir sollten vielleicht nochmal eine kleine Skizze beilegen.
Gegoogelt haben, ja, was ist denn jetzt Vulva und was ist Vagina? Also Vulva ist das, was außen ist, und Vagina ist das, was innen ist. Mhm. Und es geht eben darum, sich mit beiden zu befreunden. Ja, was erzählt denn die Vagina? Wenn du Sex mit deinem Partner hast, frage ich gerne, wie war das denn für deine Vagina? Was würde die mir denn erzählen? Mhm. Fand die das auch schön?
Mhm. Schön.
War es denn achtsam? Mhm. Hat ihr das wehgetan? Was hat sie gefühlt? Vielleicht gar nichts. Mhm. Dann liegt es daran, dass du sie noch nicht erkundet hast. Weil jede Vagina ist fühlend. Aber viele Frauen haben sie eben noch nicht erkundet. Ja, oder kennen sie noch nicht. Und da hatten wir am Anfang gesprochen eben über das Thema, wenn du, ich sag mal, nur gelernt oder bisher gelernt hast, dass du nur in Anführungsstrichen mit dem Vibrator kommen kannst. Ist ja auch schon toll, wenn die Frauen mit dem Vibrator kommen, don't get me wrong. Aber ich sag mal, wenn du diese Vibration brauchst, um kommen zu können, dann ist eben noch eine zusätzliche Möglichkeit, deine Vagina zu erkunden. Mhm. Und dich so ein bisschen von diesem Vibrator zu lösen, weil kennst du einen Penis, der so schön vibrieren kann wie ein Vibrator? Also ich nicht. Ja, aber wenn wir uns da drauf polen, wenn wir uns da selber konditionieren, weil wir das schon immer so gemacht haben. Also wenn eine Frau schon immer nur mit einem Vibrator internal gekommen ist, dann ist das für den Penis ein schweres Los. Mhm. Ja, weil der wird es nicht hinkriegen. Also lohnt sich für diese Frau vielleicht penetrativer Sex mit ihrem Partner nicht. Weil sie denkt, naja, also da komme ich nicht. Ja, weil der nicht so schön zappelt wie mein Vibrator. Ja, also, und das finde ich so spannend, weil es ist ja alles kein Hexenwerk, was wir machen, wir Sexologen. Es ist kein Hexenwerk. Es ist einfach nur ein, ja, manchmal ein neuer Blick auf die Dinge oder ein anderer Blick, aber. Und dazu gehört natürlich auch immer noch Beziehung. Also es ist ja nicht nur Sexualität. Die Leute kommen ja auch zu mir, weil sie echte Beziehungsthemen haben. Also es ist immer unterschiedlich.
Die sich dann
in der Sexualität manifestieren. Und die Schamgrenze ist schon so, dass die Leute, obgleich sie wissen, dass sie eigentlich ein Sexproblem haben in ihrer Beziehung, sich eher trauen, in die Paarberatung zu gehen. Es hört sich nämlich besser an. Ich gehe zur Paarberatung, ja.
Okay. Aber ist ja jetzt auch keine ganz doofe Idee.
Nee, ist auch
Weil ja die Themen.
Nur der wird ja den sexologischen Sachen nicht helfen.
Aber es ist ja so ein bisschen, also welches Gerät ist kaputt? Ist es die Waschmaschine oder ist es der Staubsauger? Also du gehst ja nicht mit den. Du hast ja für alle Themenfelder unterschiedliche.
Ja, aber es gibt ja große Zusammenhänge.
Gibt es. Aber ich erlebe, ich habe mir so eine Schulung gegeben für Paarberater. Weil die vermeiden das Thema oft Sexualität, weil sie da nicht ausgebildet sind. Die können dir nicht helfen, wenn du sagst, keine Ahnung, mein bester Freund funktioniert nicht so gut. Mhm. Da wird der Paarberater nicht drauf eingehen wollen. Ja. Das ist nicht sein Thema.
Die Erfahrung habe ich auch mal gemacht.
Was ist denn dann?
Dass das jemand einfach abgetan hat und gesagt hat, nee, darüber reden wir jetzt mal nicht, das tun wir jetzt mal woanders hin.
Weil das ein schwieriges Thema ist für die und du gehst ja nicht zum Paarberater und zum Sexologen.
Warum nicht?
Ich glaube, das ist für die Leute too much. Also wenn sie in einer schwierigen Situation sind, so kurz vor Trennung oder nee, am besten noch vorher und feststellen, unser Sexleben ist nicht gut, unsere Beziehung ist aber irgendwie auch nicht gut, dann werden die sich eher entscheiden, zum Paarberater zu gehen.
Okay.
Wenngleich, vielleicht aber, wenn die wieder guten Sex haben und ich glaube, bin fest überzeugt, wenn ein Paar wirklich eine schöne Intimität lebt, es geht nicht nur um Sex, es geht um intime Erlebnisse, hat, gemeinsam. Und dabei meine ich nicht nur körperlich, sondern Intimität bedeutet für mich ja auch immer, am Rande deiner Komfortzone etwas zu erzählen. Also ich stelle mir eine Beziehung immer gern wie so ein Donut vor und am Rande...
Du hältst gerade ganz schön für unsere Zuhörer einmal den Teller hoch.
Genau, ich halte einen Teller hoch und ich stelle mir eben vor, eine Beziehung ist wie so ein Teller und in der Mitte des Tellers ist alles gut. Mhm. Ja, da bewegen wir uns, ist unsere Komfortzone. Aber spannend, wirklich spannend wird es erst hier.
Mhm.
Was bin ich bereit zu erzählen? Welche Themen habe ich? Und das vermeiden viele Paare, weil dann würden sie in eine intime Kommunikation gehen. Ja, und das machen wir auch. Also je nachdem, aber als Sexologe bin ich natürlich auch derjenige, der in ein paar Themen weiterhilft, weil die immer drunter liegen oder drüber liegen, je nachdem.
Du hast so eine spannende Masterarbeit geschrieben, beziehungsweise das Thema fand ich irgendwie spannend. Ich sah das, glaube ich, bei Facebook oder irgendwo. Mhm. Und wir haben dann neulich, als wir telefoniert haben, auch schon drüber gesprochen.
Mhm. Da ging es um die Auswirkungen einer kosmetischen Brustvergrößerung auf die weibliche Sexualität.
Mhm.
Und das war
du nennst das eine kosmetische Brustvergrößerung.
Bitte?
Du nennst es eine kosmetische
Brustvergrößerung.
Genau. Ist ja ganz spannend, weil ich hatte andere Begriffe aufgeschrieben. Mit der Frage dahinter gibt es eigentlich ein bisschen freundlicheren Ausdruck, den höre ich jetzt gerade.
Ach, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie könnte man es noch nennen, also Brustaugmentation oder... Aber es geht einfach darum, wenn Frauen sich entscheiden, ihre Brüste zu modifizieren, so wie sie das möchten, also sehr selbstbestimmt. Also es gibt ganz viele Untersuchungen auch schon darüber, dass die meisten Frauen es auch tun, weil sie es möchten, nicht der Partner. Der Partner sagt, ist alles super. Aber die Frau fühlt sich nicht wohl in ihrem Körper und sie entscheidet sich in dem Moment für, meist nach 5 Jahren erst, das ist ja kein schneller Prozess. Also die Frauen überlegen sich das wirklich, ob sie das machen möchten. Und meine Arbeit oder bei meiner Arbeit kam raus, dass diese Frauen sich tatsächlich so viel besser fühlen, bessere Sexualität leben, eine intensivere Sexualität leben, mehr Sex haben, besser zum Orgasmus kommen. Also der Effekt einer kosmetischen Brustvergrößerung ist komplett positiv. Hätte ich nicht gedacht, kam aber raus.
Mhm.
Und ich bin, weil ich ja auch viele Gespräche geführt habe, ich kann es jedem nur empfehlen. Also wenn eine Frau der Meinung ist, sie ist mit ihren Brüsten nicht zufrieden und sie leidet wirklich, also dieser Leidensdruck, den Frauen haben, ob das jetzt etwas Angeborenes ist, eine Fehlstellung oder aber auch wirklich das nach Geburt und Schwangerschaft. Und wenn die Frau es nicht schafft, aus eigenem Bewusstsein oder aus eigener Self-Love, durch sich ihre Brüste wieder als Teil ihres Körpers zu integrieren, das kann man ja auch. Wenn man sich wirklich mit seinen Brüsten beschäftigt, kann man die auch wieder in das Körperbild integrieren. So wie sie sind. Sie lieb haben, so wie sie sind. Wenn das nicht klappt und für diese Frau eine Brustvergrößerung in Frage kommt, dann kann es in diesem Fall wirklich zu einer verbesserten Sexualität kommen. Und das habe ich durchwegs gehört. Also, wir müssen ja, oder was viele Frauen oder Menschen nicht wissen, ist, dass die Brustknospen, wie ich es nenne, ich finde ja Brustwarzen einen ganz schrecklichen Ausdruck. Sehr schön. Keine Warzen, das sind Brustknospen.
Jetzt, wo du das sagst, Warzen habe ich meistens unter den Füßen, wenn überhaupt.
Wirklich?
Das ist Schulzeit.
Super. Also Brustwarze.
Unfassbar.
Hässlich, oder?
Ja,
das hat sich irgendein Mann einfallen lassen bestimmt. Das sind die Brustwarzen.
Wir wollen jetzt nicht auf die Männer einfallen. Aber Brustknospen.
Also kein schöner Begriff. Genau, die Brustknospen. Und wenn man diese berührt, dann findet sich ja eine Spiegelung im Gehirn. Und die sitzt genau da, was man erst vor 10 Jahren entdeckt hat. Dann sitzen die im gleichen Areal wie unsere Klitoris. Das heißt, durch die Stimulation der Brustknospen stimulieren wir oder können wir auch zum Orgasmus kommen. Das ist das gleiche Gehirnareal. Und es erklärt eben auch, warum viele Frauen auch berichten, dass eben die Stimulation an den Brustknospen für sie so wahnsinnig erotisierend ist. Und auch da ist es so, dass wenn du ein Körperteil nicht berührst, dann hast du keine Verknüpfung im Gehirn. Das heißt, die Nervenzellen sind noch nicht erwacht. Das ist auch in der Vagina so. Das heißt, wenn du dich da drin nicht berührst, da fühlst du nichts. Ja, das heißt, ich versuche immer, die Frauen zu motivieren, ihren Körper zu erwecken. Und auch für Frauen, die zum Beispiel Schwierigkeiten haben, zum Orgasmus zu kommen, kann eben auch die Stimulation an den Brustknospen durchaus helfen. Ja, und jetzt überleg mal, dieses Tool, du hast Brustknospen, die ganz sensibel sind eigentlich, aber du findest deine Brüste nicht schön und jetzt lässt du dich da nicht mehr anfassen. Die Frauen lassen sich nicht an ihren Brüsten anfassen, wenn sie sie selber nicht schön finden.
Ja, klar.
Sie fühlen sich da, sie wenden sich ab von ihrem Partner. So.
Und es ist auch, glaube ich, wurscht, ob der Partner dazu was sagt oder 100 Mal gesagt hat, Schatz, du bist die Schönste auf dem Planeten.
Ist egal. Den Frauen ist es total wurscht, was der Partner sagt am Ende. Und dann, was passiert? Das heißt, die Frau wendet sich ab. Wenn du dich von jemandem abwendest, kannst du keine Intimität wirklich leben, weil du dir nicht in die Augen gucken kannst als Paar. Du weißt nicht, was der andere denkt, du weißt nicht, was der andere fühlt, du bekommst kein Feedback. Jetzt erleben diese Frauen, die ihre Brüste nicht mögen, die machen manchmal Stellungen, die sie gar nicht mögen, nämlich von hinten.
Das tut also ihnen vielleicht auch ausgewichen.
Weh. Ja, ja, es geht auch wieder eben um dieses Nicht-Kommunizieren. Oder sie haben Sex mit einem T-Shirt an oder mit einem BH. Ja, weil sie sich nicht wohlfühlen. Wow. Ähnlich mit dem Bauch. Ja, der Bauch wird abgedeckt. Fass mich bloß nicht am Bauch an. Ja. Anstatt zu sagen, ja, der Bauch ist ein Spiegel dessen, was ich vielleicht schon erlebt habe. Ja, der war ganz toll, weil der hat meine Kinder getragen. Und jetzt sieht er vielleicht nicht mehr so schön aus.
Ja, ist ja meine Mitte auch.
Also ja. Also sich selber schön zu finden, wie man ist und sich selber zu akzeptieren und sich in der Sexualität zu zeigen, dem anderen zu zeigen, ist die größte Herausforderung für Frauen. Sich bei hellem Licht, breitbeinig, stolz und erhaben mit der schönsten Juni zu präsentieren vor einem Mann und zu sagen, yeah, that's me, yeah, look at me, ist für Frauen ganz schwierig, für Männer auch. Nicht ganz so schwierig wie für Frauen. Mhm. Weil die sind ja gewohnt, ich meine, die tragen ihren Penis immer vor sich her.
Ja.
Aber für uns Frauen, uns breitbeinig zu präsentieren, stolz, ist schwer. Dabei ist es so wichtig.
Du sagtest eben, stellst die Frage, wie erwecken Frauen, du sagtest, den Körper erwecken.
Genau.
Wie erwecken Frauen ihren Körper? Also wie kommen Frauen dahin, sich so...
Was meinst du?
Ja, zu präsentieren, wie sie sind.
Ja, sich erstmal so zu mögen, also diese ganzen Organe zu mögen und damit zu präsentieren, also damit sich ins Licht zu stellen und nicht das Licht auszumachen.
Aber wie schafft man das? Ja. Frage ich euch, was meint ihr? Ich weiß es ja, aber was meint ihr? Weil die Leute, die uns jetzt zuhören, die fragen sich das jetzt wahrscheinlich, ja, wie soll ich jetzt die Vagina bitteschön erwecken, ja, oder meinen Körper erwecken, wie geht das denn? Und deswegen gebe ich die Frage immer gerne, ja, was meint ihr denn? Wie könnte man denn ein Körperteil erwecken?
Indem man es belebt.
Mhm. Und wie ging dir das? Kannst du dir was vorstellen? Wie kann man ein Körperteil beleben?
Ja, ich würde erstmal mit dem, also der erste Schritt wäre sicherlich erstmal anschauen, also erstmal gucken. Der Spiegel, der muss ja auch nicht immer nur an der Wand hängen, sondern den kann man ja auch in die Hand nehmen und innen und außen gucken. Und,
absolut. Das ist aber schon für Fortgeschrittene.
Okay.
So. Weil sich selber vaginal, also an der Vagina ist es schwer, da musst du in den Spiegel reingehen. Oder kannst auch mal beim Frauenarzt fragen, was ich immer toll finde, weil die haben ja. Dann die Möglichkeit, dass man, wenn man beim Frauenarzt das auch mal fragt, sag mal, darf ich auch mal gucken?
Mhm. Ja, macht man aber auch.
Mhm. Ja, wollt ihr mal schauen? Aber oftmals genügt es schon, sie wahrzunehmen, indem du nur mal, sag ich, die Hand auf deine Vulva zum Morgengruß legst und sie begrüßt. Also es geht um Wahrnehmung, um Berührung. So erotisierst du ein Körperteil. Also einfach mal die Hand drauflegen und deine Gedanken dahin schicken. Guten Morgen, liebe Vulva. Bist du auch schon wach? Ja, das hört sich total bescheuert an.
Nee, überhaupt
aber es
nicht.
Ist dieses, es ist dieses Wahrnehmen des eigenen Genitals. Ah, okay, so fühlst du dich an morgens. Wie fühlst du dich denn an? Und dann auch mal da ein bisschen reingehen, was fühlst du denn? Wie fühlt sich denn die Haut an? Wie ist denn das? Sind da Haare noch oder nicht? Ist es weich? Ist es ein bisschen feucht? Ist es warm? Ah, okay, so fühlst du dich an morgens. Und spüre ich dich denn tagsüber so irgendwie? Wir haben ja alle, ich nenne es immer so, den kleinen Schmetterling zwischen den Beinen. Unseren Erregungsreflex, der unterschiedlich bei Frauen und Männern sich, meldet. Bei Frauen kann es auch mal sein, wenn sie ein schönes Paar Schuhe sehen, sage ich.
Naja. Bei mir jetzt persönlich ein anderes Körperteil, was dann angesprochen wird. Genau.
Aber so dieser kleine Schmetterling, weißt du, den wir zwischen den Beinen haben, der regt sich, wenn wir zum Beispiel einen schönen Mann sehen oder wenn wir... wir haben ja alle verschiedene Anziehungscodes, was uns antörnt. Mhm. Und wenn wir das wissen, zum Beispiel manche Frauen mögen schöne Oberarme und wenn sie das sehen bei einem Mann, dann meldet sich dieser kleine Schmetterling. Und diesen Schmetterling auch bewusst wahrzunehmen. Ich hatte gerade eine kleine Erregung zwischen meinen Beinen, wie schön. Und sie auch wahrzunehmen, sagen, ja. Also es geht immer wieder um dieses Wahrnehmen und dann auch sich selber zu entdecken. Mhm. Viele Frauen nehmen sich nicht die Zeit in ihrer Masturbation, sich selber wirklich zu erforschen. Ja, wie ein neues Land, sich mal Zeit zu nehmen, Öl zu nehmen und sich zu erforschen.
Und warum nicht? Weil es auch schnell gehen muss oder weil es peinlich ist? Oder?
Nee, ich glaube, es ist eher so die schnelle Entladung. Hm. Weißt du, Stressabbau, wie bei Männern auch. Es hat ja wenig mit Selbstliebe zu tun, wie wir uns selber befriedigen, sondern eben ganz oft ist es halt so eine schnelle Nummer, am Abend noch mal schnell. Am besten noch mit Porno, weil ja, es geht halt schneller. Mit sehr viel Spannung im Körper. Und mich interessiert eben auch immer, wie viel Spannung hat denn jemand im Körper in seiner Sexualität? Also manche Menschen spannen ja ganz stark an. Und dann kommen die mit kaum einem Ton. Ja. Dann bist du jetzt schon gekommen, ja. Ups. Also in dieser Kontraktion des Körpers kann wenig Lust diffundieren. Und was ich immer versuche zu arbeiten, ist wirklich
erklär das ein bisschen.
Also du musst dir vorstellen, wenn du die Faust ganz fest zumachst, wirst du, wenn dich da jemand sanft berührt, nichts mehr spüren. Kaum was spüren. Du spürst immer nur Berührungen, wenn du fluide bist im Körper. Mhm. Na, wenn du dich bewegst, wenn du atmest. Wenn du viel Spannung hast während deines Orgasmus, wirst du weniger fühlen und weniger Lust im ganzen Körper, sondern eher auf einer Stelle, nämlich auf dein Genital fokussiert. Mhm. Je mehr du es schaffst, dich zu lockern, Töne von dir zu geben, zu atmen, desto mehr Lust wirst du empfinden.
Mhm. Ja. Was sind, du hast ja schon ziemlich viel wahrscheinlich gesehen auf dem Gebiet. Was sind Themen, die dich interessieren, wo du sagst, da hast du dich bis jetzt noch nicht rangetraut oder das wolltest du immer mal machen, bist aber noch nicht dazu gekommen?
Ich glaube, ich habe fast alles ausprobiert. Mhm. Also ich habe noch vielleicht eine Baustelle, die ich jetzt hier an dieser Stelle nicht erwähnen werde, aber ansonsten glaube ich, bin ich schon ziemlich weit in meiner Sexualität. Einfach weil ich neugierig bin und ich auch einen ganz tollen Partner habe, den ich unglaublich sexy finde. Weißt du, wo ich echt sage, ja, auf den habe ich auch richtig Lust. Schon mal. Und wir auch ganz tolle neue Sachen entdecken. Und weil er ja auch sexologisch tätig ist, haben wir einen, ja, ich glaube, wir reden unglaublich viel über Sex zu Hause. Also meinen Kindern ist schon zu viel, ja.
Das hätte ich sonst auch noch als Frage, genau. Was ist bei euch am Küchentisch das Thema?
Ich wollte gerade sagen, wie alt sind deine Kinder?
Und also meine Söhne sind 10 und 12, der Große wird jetzt 13. Und der ist, würde ich sagen, schon ziemlich gut ausgebildet. Also der weiß echt Bescheid. Mhm. Ja, der hat kürzlich zu einer Freundin gesagt, na, was ist der Unterschied zwischen einer Vulva und einer Vagina? Da ist der fast das Croissant aus dem Gesicht gefallen. Oh, Wahnsinn. Die war geschockt.
Ja.
Der kennt sich aus.
Jetzt denke ich natürlich wieder an meine Netflix-Serie. Ja. Und der Sohn ist ja so zauberhaft, weil der einfach auch so verklemmt und so nerdig ist und die Mutter irgendwie so cool mit dem Thema ist. Und wie spielt man so ein Thema zwischen Eltern und Kindern?
Also mein Sohn hat kürzlich wirklich zu mir gesagt, als wir im Auto saßen und wir über bestimmte Themen geredet haben, sagte er, weißt du was, Mama, ich glaube, es gibt niemanden, den ich kenne oder überhaupt irgendwen, der so mit seiner Mutter über solche Dinge sprechen kann.
Das wird ja auch so sein.
Das wird auch so sein.
Ja.
Und im Kleinen ist es eher peinlich und da versuche ich auch dieses Thema komplett zu meiden. Mhm. Also es sei denn, er kommt auf mich zu. Er weiß natürlich, was ich mache. Er hat auch schon mal gefragt, ob wenn Freunde kommen, ich mein Schild draußen vielleicht zuhängen könnte.
Ja.
Ne? Mhm. Weil das ist ja schon unangenehm. Mhm. Und manchmal gucke ich auch so aus dem Fenster und sehe so Leute vorbeilaufen und dann gucken die so auf das Schild und dann so, oh, ich bin altberat. Ja, und ja, für den ist es so ein bisschen unangenehm, aber der Große ist durchaus interessiert, der weiß auch alles. Also der ist richtig, ja, ich bin mal gespannt, wie das wird, wenn er da jetzt weiter voranschreitet in der Pubertät, ob das so bleibt oder ob wir da weiterhin so ein gutes Verhältnis haben. Ich glaube, es geht ja darum, ihn einfach nur zu begleiten und ihn dann auch gehen zu lassen. Ja, das ist ja die Herausforderung. Mhm. Wir begleiten die nur und dann müssen die ihr Ding machen.
Dann lassen wir sie los.
Dann lassen wir sie los.
Mhm. Also wir lassen sie ja von Tag 1 los.
Ja, aber, genau. Wir sind nur, die sind nur zu Gast.
Genau. Lange die Kinder. Reise.
Mhm. Das Loslassen ist vielleicht ein tolles Stichwort für unser, obwohl ich noch für Stunden weitermachen könnte, aber vielleicht setzen wir das Gespräch an einer anderen Stelle nochmal fort.
Ja, es ist spannend und ich rede einfach auch wahnsinnig gern in so einem Raum mit Frauen, aber auch mit Männern über Sexualität, weil ich glaube, es geht immer wieder ums drüber sprechen und das möchte ich allen, die jetzt zuhören, auch mit auf den Weg geben. Sprecht viel über eure Themen, traut euch, was von euch zu erzählen, auch über Dinge, von denen ihr vielleicht glaubt, das ist euch oder dem anderen peinlich.
Das macht man nicht.
Das macht man nicht. Ja. Aber doch, vielleicht macht man es jetzt doch.
Doch, bitte macht
es doch. Weil ihr das hier zugehört. Genau. Oder weil ihr hier zugehört habt.
Ja. Sehr schön.
Ja, mir hat es auch Spaß gemacht.
Ganz toll. Vielen, vielen Dank. Also das war jetzt, wie angekündigt, ein echt intimes Gespräch. Wir sind hier in der Küche.
Ja, ich weiß nicht, wie oft ich rot geworden bin. Aber
mal zum Glück nicht. Das ist ja das Schöne am Podcast. Ja. Also, Jana Welch, vielen, vielen Dank. Das war eine ganz, ganz tolle Stunde. Und Katinka und ich werden jetzt noch ein bisschen länger drauf rumbrüten.
Dankeschön.
Und jetzt kommt unser Ritual, was ich leider oben vergessen habe. Also,
das macht gar nichts, du läufst eben hoch.
Ich laufe da jetzt oben hoch und
runter
du
und wir machen
kannst noch was von dem, oder du erzählst noch von deinem aktuellen Projekt, was wir dann, wo wir dich dann richtig sehen können.
Und in der genau, Zeit genau.
Ich stimmt, ich, du bist ja, ich habe dich schon, also ich habe natürlich im Vorfeld gegoogelt und habe dann gesehen, wenn man eingibt Jana Welch, dann kommen zuerst Begriffe wie Stoßen und solche Sachen. Wusstest du das, wenn man das bei Google eingibt?
Ja, das ist ein bisschen eigenartig. Ich habe das auch mal gesehen. Das kommt, weil ich für die für Bild Plus habe ich immer oder mache ich immer noch kleine Clips zum Thema Sexualität. Und ein Titel war wohl so stoßen sie ihre Frau richtig. Und seitdem
da haben steht auf alle Google, geklickt.
Ja, das war ehrlich gesagt der meistgeklickteste Beitrag.
Ja.
Weil Männer gerne wissen würden, wie sie eine Frau richtig stoßen. Und alle, die zu mir kommen, denen werde ich das erzählen bei mir in der Praxis. Ne?
Also ich würde jetzt mal sagen, stoß auf gar keinen Fall. Weil ich stelle mir das irgendwie furchtbar vor. Nee, das Wort an sich ist irgendwie...
Ja, aber es hat auch was. Also stoßen ist schon okay. Es kommt nur darauf an, wie man stößt.
Caesar ist hier bereit mit dem Räucherstäbchen.
Jetzt bin ich ja auch neugierig. Ach du.
So, ich will euch jetzt nicht unterbrechen. Weil
das hast du nicht.
Nein, wir waren schon, warum bei Google Stoßen kommt, wenn man meinen Namen eingibt. Sehr schön.
Ach so, aber ich habe einen Film mal von dir gesehen, das fand ich ziemlich gut. Da hast du gesagt, Männer... Aufgepasst, Frauen haben keine Stoßdämpfer.
Genau, da ging, genau, siehst du, das war das
Stoßdämpfer. Okay, deswegen ist es bei mir wahrscheinlich auch ein bisschen,
das
habe
ich wahrscheinlich gesehen. Ja, und ich finde es ganz wichtig, weil viele Männer einfach mal drauf losstoßen und gar nicht wissen, dass das bei uns im Muttermund echt wehtun kann, wenn da einfach jemand so reinstößt. Und dann ist es immer wichtig, dass die Frau sagt, langsam bitte, mach mal ganz, ganz langsam, weil es tut mir hier gerade weh. Und genau, also dieses... Wenn die Männer merken, da stoßen sie an irgendwas ran, dann ist es unser Cervix. Und dann bitte schön vielleicht einmal fragen, ist es gut für dich, fühlt sich das schön an? Also auch da wieder in Kommunikation gehen mit dem Partner, um herauszufinden, trampel ich da gerade bei jemanden rein als Mann oder huldige ich die Joni als Tempel?
Wow. Oh.
Ich glaube...
Das lassen, wir jetzt, das lassen wir jetzt auf jeden Fall so stehen.
Genau, einmal atmen. Genau so. Also, wir räuchern immer am Ende mit amerikanischem Salbei und du in dem Fall als unser Gast darfst das ins Feuer geben, was du nicht mehr brauchst. Also gibt es irgendwas, was du hier lassen möchtest? Das geben wir dann jetzt ins Feuer.
Ja, ich möchte meine Sorge oder mein Lampenfieber da rein tun, das ich habe für meine Sendung, die ich jetzt eben aufzeichnen werde. Weil für mich ist das Medium, ich sag mal Podcast oder Sprache, sehr viel schöner eigentlich als oder Aufzeichnung. Vielleicht kommt es daher, weil ich früher auch mal beim Radio war.
Ja.
Genau. Und das würde ich gerne loswerden. Und jetzt?
Nichts, musst gar nichts machen. Ich räuchere dich jetzt einfach damit. Also du wirst das Lampenfieber los. Das gibt es jetzt Feuer.
Und Corona.
Und Corona. Sehr nachvollziehbar.
Ich nehme auch noch eine Portion davon, weil ich bin ja auch immer nervös vorher.
Ist super.
Ja. Herrlich. Vielen Dank.
Ach, ich liebe das ja.
Vielen Dank, Jana, für deine Zeit.
Und danke euch, dass ihr euch für das Thema interessiert habt.
Unbedingt.
Ich freue mich schon aufs nächste Gespräch, entweder hier am Tisch oder bei dir oder wo auch immer.
Ja.
Vielen, vielen Dank.
Toll. Namaste.
Namaste.